Investieren abseits des Mainstreams. Das klingt nach einem spannenden Thema, denn wer hat nicht auch mal Lust, jenseits der großen Industrieländer oder der aktuellen Megatrends zumindest einen kleinen Teil seines Geldes anzulegen? Tja, aber wo fängt man da am besten an? Vielleicht in Südostasien, bei den aufstrebenden Tigerstaaten oder auch in Südamerika, bei den kleineren Nachbarn Brasiliens? Tja, oder gar in Afrika? Antworten gibt es in diesem Podcast, den Sie überall da abonnieren können, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify. Fragen an Karl-Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl.
Hallo Andreas.
Ja, du hast neulich mal passend zu unserem heutigen Thema in einem Podcast gesagt, ganz unabhängig von irgendwelchen Aktienmarktentwicklungen glaube ich an die Zukunft Afrikas. Das fand ich cool, das fand ich spannend und da habe ich mir gedacht, komm, da lass uns doch mal ein eigenes Thema zu machen. Was macht dich denn hier ganz grundsätzlich so optimistisch?
Ja, Afrika ist schon wirklich ein spannender Kontinent und ähnlich wie die USA ist Afrika unglaublich reich, vor allem reich an Rohstoffen. Der Kontinent hat eigentlich alles, was er selber braucht und darüber hinaus sind viele Länder Afrikas aufgrund ihrer Rohstoffe attraktive Handelspartner für die ganze Welt, vor allem für Asien und Europa. Denk nur mal an die Vorkommen von Gold, Platin, Diamanten oder auch Öl und an die für die Technologiebranche so wichtigen Metalle wie Kobalt. Es geht aber nicht nur um den Handel mit den Industriestaaten. Mindestens genauso wichtig ist der Handel innerhalb Afrikas. Um den übrigens zu stärken, wurde die afrikanische kontinentale Freihandelszone gegründet. Übrigens, zum Rohstoffreichtum kommt eine sehr junge Bevölkerung, die nach Wohlstand und Konsum geradezu giert. Es hat schon seine guten Gründe, dass speziell China massiv in den Ausbau der oft mangelhaften Infrastruktur investiert, zum Beispiel in Straßen, Schienen und Telekommunikation. Ich glaube wirklich, dass Afrika eine Art schlafender Riese ist und irgendwann wird das Potenzial zünden, das ja unbestreitbar da ist.
Tja, die Frage ist nur, wann es dann wirklich so weit sein wird. Bis dahin können wir vielleicht noch über das eine oder andere Land sprechen aus Afrika. Karl, welche Länder, welche Staaten schweben dir denn da in erster Linie vor, die besonders spannend sind?
Also Andrese, ich bin jetzt nicht wirklich der super Afrika-Experte, aber ich habe mich natürlich ein bisschen schlau gemacht und da fallen mir Länder wie Nigeria, Botswana und Uganda ein. Also Nigeria erwirtschaftet bei einer Bevölkerung von knapp 219 Millionen das höchste BIP Afrikas von rund 477 Milliarden US-Dollar. Das Pro-Kopf-BIP beträgt knapp 6.000 US-Dollar. Die Wachstumsraten lagen in den letzten Jahren recht stabil bei rund 3% und dieser Trend dürfte sich auch erstmal fortsetzen. Der Vergleich mit Deutschland zeigt aber auch, wie groß hier immer noch die Abstände zu industriell entwickelten Staaten sind. Das BIP in Deutschland ist mit rund 4 Billionen Dollar mehr als 8-mal so hoch bei weniger als die Hälfte an Bevölkerung. Botswana dagegen hat mit rund 20 Milliarden US-Dollar BIP zwar bei weitem keine so hohe Wirtschaftsleistung, die Bevölkerung umfasst aber auch nur 2,6 Millionen, aber im BIP pro Kopf liegt Botswana in Afrika mit rund 18.000 US-Dollar immerhin in der Spitzengruppe. Es ist immerhin 3-mal so hoch wie das Nigerias. Dazu kommt ein ordentliches Wirtschaftswachstum von aktuell knapp 6%. Ruanda ist in gewisser Weise ein Sonderfall in Afrika. Mit einer verglichen mit Nigeria ebenfalls relativ kleinen Bevölkerungsanzahl von knapp 14 Millionen. Du erinnerst dich vielleicht, vor 30 Jahren sind dort die ethnischen Konflikte zwischen der Bevölkerungsmehrheit, den Hutu und der wirtschaftlich und politisch aber dominanten Minderheit, den Tutsi, explodiert. Über 1 Million Tutsi wurden damals von den Hutu umgebracht. Das Massaker wurde vom Tutsi-General Paul Kagame und seiner Armee gestoppt. Kagame ist heute auch Regierungschef, der das Land mit einer eisernen Hand autokratisch regiert und auch durchaus umstritten ist. Es steht aber fest, dass sich Ruanda wirtschaftlich erstaunlich entwickelt hat. Es gilt fast als eine Art afrikanisches Wirtschaftswunder mit einem BIP von rund 13 Milliarden US-Dollar und einem Pro-Kopf-BIP von knapp 3.000 US-Dollar. Aber die Wirtschaft wächst mit einer erstaunlichen Dynamik von immerhin 7-10% pro Jahr und dieser Trend dürfte sich dort auch fortsetzen.
Also spannende 3 Länder. Danke, dass du da mal ein bisschen recherchiert hast für uns. Länder, die wir ja auch wirklich nicht jeden Tag hier auf der Tagesordnung auf der Agenda ganz oben haben. Wir müssen natürlich aber auch über Risiken sprechen, bei allen Chancen, die es sicherlich in Afrika gibt. Karl, wo lauern denn jetzt vielleicht mal ganz generell die Risiken bei Investments in afrikanischen Staaten?
Ja, auf spezifische einzelne Risiken der Länder einzugehen, würde hier jetzt weit führen, Andreas. Denn Afrika ist nicht einfach Afrika, sondern jedes Land ist anders und hat seine Besonderheiten und eben auch seine spezifischen Risiken. Aber leider und ganz generell hat fast jedes Land Afrikas immer noch stark mit politischer Instabilität und Korruption zu kämpfen. Das heißt, die größten Risiken für jeden Investor sind politischer Natur.
Und natürlich muss man sich fragen, kann man als deutscher Anleger überhaupt in Afrika investieren, zum Beispiel über einen ETF, Karl?
Von Einzelaktien sollte man ja ohnehin die Finger lassen und in einem so risikoreichen Markt wie Afrika erst recht. Was ETFs angeht, da sind mir nur zwei bekannt. Dabei ist die Streuung natürlich besser als bei den Einzelwerten. Trotzdem muss ich nochmal betonen, dass wir es generell mit sehr spekulativen Anlagen zu tun haben, auch wenn es sich um ETF handelt. Übrigens spielt Afrika in den globalen Aktienindizes praktisch keine Rolle, aber nicht aus irgendwelchen politischen Gründen oder gar wegen Diskriminierung, sondern weil die Märkte nach wie vor nur über eine sehr kleine Marktkapitalisierung verfügen. Nimm mal Südafrika als größten Aktienmarkt Afrikas. Der Markt hat im breiten Emerging Market Index lediglich ein Gewicht von knapp 3% und im entsprechenden Weltindex sogar nur 0,5%.
Das ist in der Tat erstaunlich, recht wenig. Und du hast es ja gerade schon angesprochen, Karl, wäre hier nicht eventuell speziell Südafrika eine wirkliche Alternative? Ich meine, ich glaube, das ist das einzige Land in Südafrika, wo es einen wirklich recht weit entwickelten Aktienmarkt gibt.
Das stimmt. Aber wie gesagt, Andreas, schon in ihrer Gesamtheit betrachtet sind Afrika-Investments höchst spekulativ. Und wenn man sich dann nur auf ein einzelnes Land konzentriert, dann erhöht man die Risiken nochmal deutlich. Das gilt eben auch für Südafrika. Obwohl es eines der entwickelsten Länder in der Region ist, das übrigens auch G20-Mitglied ist. Das heißt, es gehört zu den 20 wirtschaftlich größten Industriestaaten. Mit einem enormen Reichtum an Rohstoffen, Gold, Diamanten, Platin, Kohle und Eisen. Speziell der Bergbau hat im Verlauf der Entwicklung Südafrikas eine zentrale Rolle gespielt und war ein wichtiger Motor für Wachstum und Entwicklung. Zudem hat das Land die größte industrielle Basis in Afrika mit den relativ gut entwickelten Sektoren Automobilbau, Metallverarbeitung und Chemieindustrie sowie ein relativ gutes Bildungssystem. Auch der Finanzsektor ist relativ hoch entwickelt. Die Börse dort, die Johannesburg Stock Exchange, ist sogar die größte Börse Afrikas. Südafrika ist aber auch ein Beispiel dafür, dass auch ein gut entwickeltes Schwellenland noch extrem hohe Risiken aufweist. In der Weltwirtschaftskrise 2008 beispielsweise ist die Börse um rund 60% eingebrochen und es hat sehr lange gedauert, bis sie sich wieder einigermaßen erholt hat. Und 2015, 2018 und 2020 ging es ebenfalls um jeweils 60% nach unten. Und davon hat sich die Börse bis heute nicht wieder erholt. Die katastrophale Börsenentwicklung reflektiert die wirtschaftlichen Probleme, mit denen Südafrika nach wie vor zu kämpfen hat. Die haben natürlich auch etwas mit der weltweiten Wachstumsschwäche zu tun, sind aber am Ende doch in erster Linie hausgemacht. Zum Beispiel ist die staatliche Energieversorgung schon lange mangelhaft. Es gibt also Stromausfälle von Tag zu Tag. Oder man kämpft mit der großen Einkommensungleichheit und den sozialen Spannungen. Oder mit der Korruption und der schwachen politischen Führung.
Ja, da ist noch viel zu tun in Südafrika und es bleibt zu hoffen, dass sie die Probleme in den Griff bekommen. Also Afrika ist spannend, verstanden, braucht aber wohl noch viele, viele Jahre, um eine echte Börsenstory zu werden, Karl. Schauen wir ein bisschen weiter gen Osten, Südostasien, unser Thema jetzt. Viele Länder dort sind schon weiter, zum Beispiel Vietnam, ein Land, das immer wieder als aussichtsreich betrachtet wird. Was macht denn Vietnam für viele Investoren ganz offensichtlich so spannend?
Ja, die Länder Südostasien stehen wirklich ganz generell deutlich besser da als die Afrikas. Sie sind in der Regel politisch stabiler, haben eine bessere Infrastruktur und solidere Staatsfinanzen. Echte Armut ist dort normalerweise kein großes Thema mehr. Und das gilt auch für Vietnam, das ein BIP von rund 400 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet. Pro Kopf sind das immerhin rund 4.200 US-Dollar. Zudem verzeichnet Vietnam schon seit längerer Zeit robuste Wachstumsraten von 5-7%. Und das wird sich in den nächsten Jahren vermutlich fortsetzen. Denn das Land profitiert von seiner strategischen Lage und der Nähe zu wichtigen Handelsrouten, speziell auch von der Nähe zu China. Der Außenhandel ist dabei der wichtigste Wachstumstreiber. Aktuell sind besonders die Elektronikexporte sehr stark. Das Land ist ein wichtiges Produktionszentrum für Konzerne wie Samsung und Intel. Aber auch im Schuh- und Textilgeschäft, zum Beispiel für Adidas und Nike. Laut einer Schätzung der Weltbank sollen die Unternehmensgewinne 2024 um 20% zulegen. In den vergangenen Jahren war Vietnam neben Indien einer der größten Profiteure der Verlagerung der Lieferketten innerhalb Asiens. Übrigens meistens zu Lasten Chinas. Insgesamt profitiert Vietnam von Investitionen aus Indien, China und den USA. Und dabei kann es einige Vorteile vorweisen. Niedrige Arbeitskosten, politische Stabilität und günstige Steuerbedingungen.
Ja, aber Karl, Vietnam ist kommunistisch geprägt. Da ist vieles sehr, sehr rot im Land. Wie passt denn das zusammen?
Ja, das ist schon wirklich verrückt und du hast vollkommen recht, Andreas. Vietnam ist ein Einparteienstaat, der von der Kommunistischen Partei Vietnams regiert wird. Die KPV, also die Partei, hat die feste Kontrolle über das politische System und erlaubt weder mehr Parteienwahlen noch eine organisierte Opposition. Trotzdem hat die Regierung offenbar keine Probleme mit dem System Marktwirtschaft. Im Grunde wird das Land kapitalistisch und unternehmensfreundlich gemanagt. Ich würde das eine typisch asiatische, pragmatische Anpassung an die globalen wirtschaftlichen Realitäten nennen, um im stark wachsenden Asien nicht abgehängt zu werden. Du siehst beispielsweise überall im Land die typischen kommunistischen Plakate hängen mit Hammer und Sichel und den üblichen Säulenheiligen des Kommunismus, Marx, Engels, Lenin, aber auch Stalin. Und daneben blüht die Marktwirtschaft. Nur europäische Dogmatiker sehen da einen Widerspruch, aber niemand in Vietnam. Seit den Reformen von 1986 ist Vietnam schrittweise von einer zentral geplanten Wirtschaft zu einer marktorientierten Wirtschaft übergegangen. Dabei werden private Unternehmen gefördert, ausländische Direktinvestitionen angezogen und der Außenhandel liberalisiert. Trotz der Öffnung für den Markt hat die Kommunistische Partei aber noch die starke Kontrolle über die Wirtschaft, insbesondere über die Schlüsselsektoren und strategische Industrien.
Also da geht was in Vietnam. Und gibt es denn darüber hinaus weitere aufstrebende Märkte in Asien, Karl, oder auch anderswo auf der Welt Märkte, die Potenzial bieten?
Na, mir fällt da sofort Indien ein. Das Land hat sich unter der Regierung Modi wirtschaftlich enorm entwickelt. Darum ist Modi in Indien auch so unglaublich beliebt und wird auch die aktuell laufende Wahlen mit Sicherheit gewinnen, auch wenn er vor allem aus Europa heftig kritisiert wird. Tatsache ist, dass Asiens Wirtschaftswachstum aktuell von Indien getragen wird und nicht mehr wie bisher von China. Mit Wachstumsraten von 6-7%, die durchaus noch länger anhalten könnten. Auch wenn man natürlich berücksichtigen muss, dass Indien absolut gesehen noch weit von China entfernt ist. Nur zwei Zahlen dazu. China, BIP knapp 18 Billionen US-Dollar, pro Kopf 18.000 US-Dollar. Indien rund 3,5 Billionen, pro Kopf rund 7.000 US-Dollar. Immer mehr globale Firmen verlagern ihre Produktion nach Indien. So hat zum Beispiel Apple die Fertigung seiner iPhones in Indien in den vergangenen Jahren massiv ausgebaut und will bereits in 2-3 Jahren ein Viertel seiner Smartphones in Indien herstellen. Einer der Hauptgründe für Indiens Erfolg ist der Ausbau der Infrastruktur. Investitionen in Straßen, Flughäfen, Häfen, Brücken werden in einem unglaublichen Tempo forciert. Und das gilt auch für die digitalen Breitbandanschlüsse, Wasserversorgung oder die Elektrifizierung der Dörfer. Allein in den vergangenen 3 Jahren sind in all diesen Sektoren rund 800 Milliarden US-Dollar geflossen. Aber selbstverständlich gibt es auch Probleme. Schwachpunkt Nummer 1 in Indien ist nach wie vor eine unglaublich wuchernde Bürokratie. Und hierbei insbesondere die extrem langen Genehmigungsverfahren für was auch immer. Aber das sollte uns in Deutschland ja nicht ganz unbekannt vorkommen. Auch wenn wir hier vor allem über die Chancen Indiens gesprochen haben, Risiken gibt es eben auch und das nicht so knapp. Es gilt also auch für Indien keinesfalls ein zu großes Volumen in das einzelne Land investieren.
Viele Länder in Asien und auch so manche in Afrika, Karl, werden als sogenannte Frontier Markets bezeichnet und klassifiziert. Wir kennen darüber hinaus natürlich Schwellen- und Entwicklungsländer. Manchmal wird es auch übersetzt in Emerging Markets. Aber was macht jetzt die Charakteristik von Frontier Markets aus und wie unterscheidet sich ein solcher Markt dann von den eben genannten Schwellen- und Entwicklungsländern?
Es gibt keine einheitlichen, allgemeingültigen Definitionen dafür, was Schwellenländer, Frontier Market und Entwicklungsländer sind. Die Begriffe werden oft unterschiedlich verwendet und es gibt verschiedene Ansätze zur Kategorisierung. Alle drei Ländertypen haben aber eine relativ junge Bevölkerung und einen aufstrebenden Mittelstand, der hungrig nach Wohlstand ist. Ansonsten unterscheiden sie sich im Grad ihrer Entwicklung. Schwellenländer sind solche, die sich bereits auf dem Sprung zu einer Industrienation befinden. Hier ist die Wirtschaftsleistung und auch das Pro-Kopf-Einkommen schon relativ hoch. Und auch die Auslandsdirektinvestitionen sind meistens deutlich höher als bei den Frontier-Markets und Entwicklungsländern. Zudem haben sie bereits etablierte und stark wachsende Finanzmärkte. Frontier-Markets sind im Prinzip eine Unterkategorie von Schwellenländern, aber wirtschaftlich noch nicht so stark entwickelt und vor allem noch ohne wirtschaftlich etablierte Finanzmärkte. Wenn es überhaupt Finanzmärkte gibt, sind sie erheblich kleiner, weniger zugänglich und vor allem weniger liquide als die Märkte der Schwellenländer. Entwicklungsländer schließlich sind Länder mit einem wirklich extrem geringen Lebensstandard und einer völlig unterentwickelten industriellen Basis. Damit verbunden sind sehr niedrige Pro-Kopf-Einkommen, eine schlechte Infrastruktur, geringes Bildungsniveau und mangelhafte Gesundheitsversorgung. In der Regel ist die Wirtschaft dieser Länder stark von der Landwirtschaft abhängig mit einem relativ kleinen Dienstleistungssektor. Einigermaßen funktionierende und vernünftig regulierte Finanzmärkte sind in der Regel nicht vorhanden.
Also gut verstanden, man kann es nicht so ganz klar zuordnen, trotzdem lass es uns zumindest mal versuchen. Hast du ein paar Beispiele für Schwellenländer und Frontier Markets und was sind Beispiele für aktuelle Entwicklungsländer?
Jetzt zu den klassischen Schwellenländern gehören zum Beispiel China, Indien, Brasilien, Mexiko. Zu den Frontier Markets sind zum Beispiel Vietnam, Marokko, Nigeria, aber auch in Europa Slowenien, Serbien. Reine Entwicklungsländer sind beispielsweise die genannten Ruanda, Botswana oder auch Kongo oder du kannst auch Kamerun nennen.
Und gibt es zumindest hier ein paar ETFs oder auch aktive Fonds, die das Frontier-Market-Thema ja oder vielleicht sogar Entwicklungsländer in aussichtsreicher Liquidität spielen, Karl?
Auch da gibt es was, Andreas, allerdings nur für die Frontier-Markets. Aber das sind wirklich höchst spekulative Investments, auch weil die Börsen dort ein gutes Stück weniger liquider sind als in den Schwellenländern.
Und sollte man Entwicklungsländer jetzt beim Aktiendepot berücksichtigen? Und welchen maximalen Anteil sollten diese Themen denn im Depot haben?
Nein, Andreas, Entwicklungsländer sind nicht investierbar. Sie haben ja auch noch keine funktionierenden Kapitalmärkte. Mit etwas Glück findest du zwar Einzelwerte, aber da sind wir dann endgültig im Casino angekommen und davon muss ich wirklich ernsthaft abraten.
Hast du ja auch schon mehrmals gemacht und gut so, dass wir es auch hier nochmal haben. In jedem Fall ein Kompliment, Karl. Das waren heute viele spannende Aspekte abseits des Mainstreams, wie angekündigt am Beginn. Zum Schluss aber verrate uns vielleicht noch etwas genauer. Wie groß sollte denn nun der Anteil solcher Investments am Gesamtvermögen sein?
Dabei würde ich mich an dem Gewicht der Schwellenländer in den großen Weltaktienindizes orientieren. Da sprechen wir dann von rund 15%. So hoch ist beispielsweise der Anteil, den Emerging Markets im entsprechenden Index von Morgan Stanley haben. Natürlich muss man sich nicht sklavisch an diese Zahl halten, aber eine Abweichung von mehr als 10 Prozentpunkte nach oben würde ich dann auch nicht mehr empfehlen.
Okay, haben wir eine Menge gehört über Frontier Markets, Emerging Markets, Schwellenländer insgesamt. Spannend mal den Blick Richtung Afrika, Südostasien zu wenden. Und das war in der Tat ja abseits der großen Themen, wenn wir so häufig über Industrieländer beispielsweise sprechen. Dankeschön, Karl-Matthias Schmidt, für diesen wertvollen Podcast. Der erscheint im Übrigen jeden zweiten Freitag. Meine Damen, meine Herren, Sie können ihn gern abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Sie können ihn natürlich auch mit Ihren Freunden und Bekannten teilen, denen das Wissen sicherlich auch weiterhelfen kann. Und selbstverständlich dürfen Sie uns Fragen stellen unter podcast@quirinprivatbank.de. Und weitere Infos unter www.quirinprivatbank.de. Das ist dann die Homepage der Quirinbank. Und da können Sie dann eine Menge mehr nachlesen. Herzlichen Dank für heute, fürs Lauschen und tschüss bis zum nächsten Mal.